Evangelischen Kreisbildungswerks Ludwigsburg. Medien sinnvoll nutzen. Der Gast unserer heutigen Episode ist Dr. Katrin Schlör. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Schlör, Sie sind Professorin für Kulturarbeit in der sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt Medienbildung an der EH Ludwigsburg am Standort Reutlingen sowie selbstständige Referentin, Beraterin und Autorin für Medienbildung. Außerdem haben Sie zum Thema Medienkulturen in Familien in belasteten Lebenslagen promoviert. In der heutigen Podcast-Folge soll es ja um das Thema Medien und Mediennutzung gehen. Was genau sind denn Medien? Also was umfasst dieser Begriff alles und welche Rolle spielen Medien in der heutigen Zeit bei den Familien?
Also Medien ist ein sehr, sehr individueller Begriff. Also ich habe selbst auch viel mit Familien darüber gesprochen, was denn Medien für sie sind. Und da kamen ganz, ganz unterschiedliche Antworten heraus. Also von reine Informationsmedien oder reine Kommunikationsmedien bis hin zu einem ganz breiten Medienbegriff, wo es auch das Tagebuch oder so mit einbezogen wurde. Und das ist eigentlich die Definition von Medien, die wir häufig auch in der Medienpädagogik anwenden. Also wir schauen uns beispielsweise an, wofür Medien genutzt werden, nämlich Information, Kommunikation, Unterhaltung und so weiter. Und wir wenden in der Regel einen sehr breiten Medienbegriff an, der nicht nur digitale Medien zum Beispiel in den Blick nimmt, sondern auch analoge Medien betrachtet. Und da gibt es eben dann beispielsweise auch Medien, die selbst produziert werden. Und das kann dann natürlich auch das Tagebuch sein. Das können aber auch klassische Kinderbücher sein, die Zeitung sein. Das kann Fotografien sein, Poster und so weiter, die an der Wand hängen, aber eben auch digitale Medien wie das Smartphone, wie eine Spielekonsole, wie die Toni-Box und so weiter. Und das Spannende ist natürlich, dass diese digitalen Medien in den letzten Jahrzehnten sehr stark zugenommen haben und gleichzeitig aber eben auch wir eine sogenannte Medienkonvergenz wahrnehmen können. Das heißt, dort, wo wir früher vielleicht noch Landkarten hatten, ausgedruckte Bücher, Schallplatten, CDs und Ähnliches, haben wir heute eben in der Regel vieles komprimiert auf dem Smartphone, das eben eine hohe Multifunktionalität aufweist. Die Rolle von Medien in den Familien ist wesentlich bedeutsamer geworden als früher, wobei man auch dazu sagen muss, dass auch schon früher Medien wichtig waren, also beispielsweise um in Kontakt zu bleiben mit weiter entfernt wohnenden Familienmitgliedern über Postkarten, Briefe und Ähnliches. Das ist vielleicht ein Stück weit von WhatsApp-Gruppen abgelöst worden. Medien werden häufig genutzt für den Familienalltag. Auch hier ist es eben eine Verlagerung ins Digitale geworden, auf beispielsweise einen Cloud-Kalender, auf den alle zugreifen können, anstatt des klassischen Familienplaners in der Küche. Und Medien haben natürlich auch für uns alle individuell an Bedeutung gewonnen. Das heißt, einmal haben wir in unserer Gesellschaft überhaupt generell eine quantitative Zunahme an Mediennutzung. Also Menschen verbringen immer mehr Zeit mit Medien, auch mit digitalen Medien als vorher. Wenn wir alle daran denken, wie häufig wir das Smartphone in der Hand haben, dann ist es auf alle Fälle eine Zunahme der Mediennutzungszeit, aber es ist eben auch eine Zunahme der Bedeutung. Also dadurch, dass wir eben beispielsweise unsere ganzen Fotoalben häufig auf dem Handy drauf haben, eben auch die Familienfotoalben, hat natürlich dieses Smartphone oder der dazugehörige Cloud-Speicher eine ganz, ganz hohe Bedeutung für uns und nimmt einfach einen großen Raum in unserem Leben ein. Ich möchte gern noch einen Punkt sagen zu den Kinderrechten. 2021 gab es eine Erweiterung, einen Kommentar zu der UN-Kinderrechtskonvention, der sich speziell nochmal damit befasst hat, wie Kinderrechte in einer digitalisierten Welt aussehen. Und die Kinderrechte haben ja immer diesen Dreiklang aus Schutz, Befähigung und Teilhabe. Und ich denke, das passt auch sehr gut in unsere Medienwelt und es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer vor Augen führen, dass wir eben einerseits natürlich dieses große Bedürfnis nach Schutz haben. Also Kinder- und Jugendmedienschutz hat eine lange Tradition in Deutschland und es ist ja auch absolut notwendig, dass wir Kinder eben vor Gefahren schützen. Und gleichzeitig müssen wir es aber auch aushalten können, dass Kinder teilhaben möchten, dass sie sich mit Freundinnen und Freunden treffen möchten im Netz, dass sie beispielsweise ihre Computerspiele gemeinsam spielen möchten, dass sie auch ein Recht auf Bildung haben und ein Recht haben, Erklärvideos oder ähnliches irgendwie im Netz abzurufen, ein Recht auf Informationen zu bekommen, und zwar nicht nur Informationen, die jetzt vielleicht für uns Erwachsene bedeutsam sind, wie irgendwie Nachrichten oder sonst was, sondern auch Informationen zu ihren Lieblingsstars, zu Themen, die sie beschäftigen, vielleicht auch zu Themen wie Sexualität und so weiter. Also das heißt, es ist wichtig, wenn wir den Schutz wahren möchten, dass wir eben auch ihnen gleichzeitig trotzdem Teilhabe ermöglichen, in altersgerechten Räumen und natürlich mit viel Gefahrenprävention, aber ihnen dennoch die Möglichkeit offen lassen. Und das geht nur über die Befähigung. Also deshalb hat auch die Befähigung bei Kinderrechten so eine große Bedeutung. Das heißt, es ist eben notwendig, dass wir alle am Aufwachsen von Kindern Beteiligten genauso befähigen, wie wir eben auch Kinder und Jugendliche befähigen, sie auf diesem Weg zu begleiten. Und deshalb ist es eben auch eine große Bedeutung für Familienbildung, hat eine große Bedeutung, aber auch in der Qualifizierung von Sozialarbeitenden, von Lehrkräften, von pädagogischen Fachkräften. Wenn wir jetzt nochmal auf die Familien schauen, dann können wir eben auch sagen, dass Medien ja auch einen bestimmten Einfluss auf uns und unser Handeln haben. Und da sehen wir eben auch, dass wir in Familien sehr häufig Eltern haben, die eben selbst auch intensiv Social Media nutzen, die sich dort informieren und unterhalten lassen. Und der Familienalltag wird beispielsweise eben auch durch solche Dinge geprägt, wie dass Familien Infos aus Social Media holen, sei es jetzt zu Spielplätzen oder Aktivitäten, vielleicht auch zu Erziehungsthemen, aber sie teilweise da eben auch auf Inhalte stoßen, die sie gegebenenfalls unter Druck setzen. Also wenn wir die MomfluencerInnen oder Eltern, FamilieninfluencerInnen anschauen und dann sehen, was für perfekte Leben da teilweise inszeniert werden, kann es durchaus sein, dass das auch einen Einfluss auf den Familienalltag hat, in dem beispielsweise weniger Zufriedenheit vorherrscht oder da einfach ein Druck nach Perfektionismus empfunden wird. Oder auch diese aktuelle Bewegung der sogenannten Trad Moms oder Trad Wives, also Personen, Frauen in erster Linie, die sich in sehr traditionellem Rollenverständnis auf Social Media präsentieren und sich da eben sehr intensiv dem Familienleben zuwenden. Auch sowas kann natürlich andere oder Frauen vor allen Dingen, Mütter vor allen Dingen unter Druck setzen.
Also Sie haben jetzt gerade Gefahren von Medien schon so ein bisschen angesprochen, da wollen wir nachher ja auch so ein bisschen drauf eingehen noch. Aber wie können denn Medien jetzt positiv oder besonders gut in den Alltag eingebunden werden? Also Sie hatten schon angesprochen zum Beispiel über Kalender oder so, wo man ja vielleicht halt auch einen Vorteil davon haben kann. Was gibt es denn da noch, gerade in Bezug auf junge Familien?
Medien können auf ganz vielfältige Weise, auf eine sehr positive Weise mit eingebunden werden. Neben diesem familienorganisatorischen erfüllen Medien in vielen Familien auch die Funktion, die Familie zusammenzuhalten und das Familienleben, auch das emotionale Verbundensein mit der Familie zu bestärken. Man nennt es in der Wissenschaft das Doing Family, also wir sind nicht automatisch in eine Familie hineingeboren, sondern wir müssen eben immer wieder auch diese Familie bestärken und dass wir auch wirklich so dieses Familiengefühl aufkommen. Und hier können Medien eben sehr unterstützen, also das, was ich vorher beschrieben habe, mit Kontakt halten mit weiter entfernten Familienmitgliedern oder aber eben auch ja ganz, ganz alltägliche Dinge, wie beispielsweise auch Medienrituale. Gerade bei jüngeren Kindern ist beispielsweise ja häufig das Vorlesen vom ins Bett gehen so ein bedeutsames Ritual oder vielleicht das Sandmännchen anschauen oder ähnliches. Familienfotografie spielt da natürlich auch mit rein, also sich als Familie auch entsprechend zu inszenieren, auch das Leben der Kinder oder die gemeinsamen Aktivitäten entsprechend zu dokumentieren. Und gleichzeitig ist da natürlich auch immer wieder so die Frage danach, wie hier die Privatsphäre der Kinder respektiert wird. Das wird häufig unter diesem Begriff Sharenting subsumiert, Sharenting ist eine Wortschöpfung aus to share, also teilen, und Parenting, also Erziehung und Elternsein quasi gestalten. Hier gibt es natürlich viele Kontroversen dazu, also Kinderbilder im Netz, das ist, was dann wahrscheinlich alle auch irgendwo einen kurzen emotionale Reaktion auf dieses Thema, aber gleichzeitig ist es natürlich auch die Möglichkeit, wenn eben Persönlichkeitsrechte gewahrt werden, also Kinder nicht in irgendwie diffamierenden Situationen gezeigt werden oder jetzt auch nicht vielleicht sie direkt erkennbar zu sehen sind, auf Familienthemen, auf Kinderthemen vielleicht auch in einem öffentlicheren Raum einzugehen und Kindern da auch einen Raum zu geben und gleichzeitig aber eben auch andere Freunde, Familienmitglieder und so mit einzubeziehen. Also das Thema Familienfotografie bietet auch viele Potenziale. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, Medien machen häufig ja auch Spaß. Also sie haben ja auch eine große Unterhaltungsfunktion, einen großen Unterhaltungswert. Und es kann sehr schön sein, sich gemeinsam beispielsweise eine Kindersendung anzuschauen, ein Spiel zu spielen, ob jetzt analog oder digital. Das ist halt auch ein verbindenden Moment, auch vielleicht zwischen Geschwisterkindern, die schon etwas weiter auseinander sind, gibt es da viele Anknüpfungspunkte. Und auch, was ich noch ergänzen möchte, besonderes Potenzial sehe ich darin, wenn sich eben Eltern und Kinder oder vielleicht auch Großeltern und Kinder über Medien in Austausch kommen, also beispielsweise auch darüber, wie die Eltern früher selbst Medien genutzt haben und ja, darüber auch ein gegenseitiges Verständnis entstehen kann, warum man vielleicht das eine oder andere gut oder auch nicht so gut findet.
Zum Thema Risiken, es ist ja in der heutigen Zeit schon so, dass viele Kinder vielleicht auch schon sehr früh Kontakt mit Smartphones haben oder sogar eigene Smartphones oder Smartwatches bekommen. Welche Chancen oder Risiken gibt es denn diesbezüglich?
Also ich denke, man muss immer dann nochmal ganz konkret abwägen, was bedeutet denn ein eigenes Smartphone zu besitzen? Ist das jetzt ein Gerät mit Mobilfunkvertrag? Ist das ein ganz neues Gerät, mit dem ich theoretisch alles machen kann? Ist da vielleicht doch nochmal eine Einschränkung über bestimmte Kinderschutzeinstellungen vorhanden? Ist das ein Gerät, das vielleicht nur in einem bestimmten Zusammenhang zu Musik hören oder Fotos machen oder so benutzt werden kann? Also da empfehle ich immer nochmal genau quasi hinzuschauen oder auch nachzufragen. Und dann können natürlich Chancen eben auch sein, dass Kinder schon früh auch an solche Medien herangeführt werden können. Aber natürlich eben auch nur, wenn das in einem geschützten, dialogischen Rahmen stattfindet und sie eben Schritt für Schritt ein Stück weit Autonomie bekommen. Gleichzeitig ist aber auch eine gewisse Gefahr damit verbunden. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Smartwatches heran. Für viele Eltern ist das ein wichtiges Instrument. Sie würden, oder viele sagen, in der heutigen Zeit, wo auch so das Gefühl vielleicht manchmal da ist, dass Kinder einfach nicht mehr so sicher sich frei bewegen können. Es ist ein wichtiges Instrument für viele, dass das Gefühl von Sicherheit da ist, ob jetzt von Seiten der Kinder oder häufig eben auch von Seiten der Eltern, und dass eben theoretisch immer Kontakt aufgenommen werden kann, ob jetzt im Notfall oder aber auch einfach, wenn das Bedürfnis dazu da ist. Und für viele Eltern ist das sicherlich gar nicht, oder viele Eltern empfinden das vielleicht auch gar nicht als problematisch, sondern sehen das einfach als eine Möglichkeit, mit den Kindern verbunden zu sein und sie zu schützen. Und gleichzeitig wird aber an dem Beispiel auch deutlich, dass eben diese Medien ja nicht nur diese positive Seite haben, sondern dass es eben auch die Möglichkeit beispielsweise bietet, das Kind jederzeit orten zu können, also zu wissen, wo sich das Kind aufhält. Und auch hier ist es für viele Eltern eigentlich eine positive Sache. Also sie müssen sich keine Sorgen machen, sondern sie können kurz gucken, ach, das Kind ist noch auf dem Spielplatz, alles gut. Aber wenn wir gleichzeitig schauen, was so die Entwicklungsziele oder auch die Bedürfnisse von vielen Kindern sind, dann ist es eben auch, mehr Autonomie zu erlangen und eben auch sich ein Stück weit loszulösen können und auch das Recht darauf zu haben, auch mal Privatsphäre genießen zu können. Und das ist dann natürlich eine große Ambivalenz. Also einerseits dieser Wunsch und auch der Bedarf, entwicklungspsychologisch sich auch loslösen zu können und sukzessive eben ein autonomerer Mensch zu werden und andererseits aber eben auch immer vielleicht auch heimlich überwacht werden zu können. Und die Ambivalenz kann man auch wieder nur dialogisch lösen, also indem man mit Kindern vielleicht auch hier Regeln vereinbart, wann denn jetzt diese Funktion genutzt wird, zum Beispiel nur, wenn das Kind sich mehr als eine halbe Stunde verspätet oder vielleicht auch nur, wenn jetzt tatsächlich irgendwie ein dringender familiärer Notfall da ist.
Das hat ja auch ganz viel mit Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind zu tun. Also gerade je älter das Kind wird, wenn das Kind dann rausfindet, dass da vielleicht auch was ausgemacht war und sich nicht dran gehalten wurde, ist das ja auch ein Vertrauensbruch einfach.
Genau, und da lohnt es sich vielleicht manchmal auch darauf zu schauen, wie man früher damit umgegangen ist. Das zeigt ja auch so dieses Beispiel, wenn man sich verabredet und man dann immer noch mal die Versicherung braucht, ja, wir treffen uns jetzt wirklich oder ja, ich komme 5 Minuten zu spät. Das ist vielleicht auch eine gute Übung, das generell auch mal aushalten zu können, wieder auch Unsicherheiten aushalten zu können. Ich glaube, dass uns Digitalisierung schon manchmal suggeriert, dass wir im Prinzip alles planen können oder alles konkret vorhersehen, überwachen können. Das ist natürlich ein Trugschluss und das ist vielleicht eine ganz gute Übung für alle Beteiligten.
Sie haben jetzt gerade schon so einige Risiken angesprochen und auch einige Chancen. Gibt es da irgendwie noch was, was Eltern jetzt auch tun können, um da die Medienkompetenz ihrer Kinder zu unterstützen? Zum Beispiel beim Schauen von Serien, gibt es da bestimmte Kriterien, die man an Serien haben kann oder vielleicht bestimmte Dinge, die man tun kann, um die jetzt nicht einfach so stehen zu lassen?
Also ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal ein Dialog bleiben, also ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander schaffen. Das empfiehlt sich aber auch in allen Erziehungsthemen. Und was mir persönlich als Botschaft auch immer wichtig ist, ist authentisch zu bleiben. Also nicht beim Thema Medien jetzt zu denken, das ist jetzt was komplett anderes, was einfach überhaupt nicht mit anderen Erziehungsthemen in Einklang zu bringen ist, sondern letzten Endes stecken da häufig auch andere pädagogische Fragestellungen dahinter. Also wie möchte ich das Leben meiner Kinder gestalten? Was ist mein Schutzbedürfnis? Wie viel Partizipation spreche ich meinen Kindern zu und so weiter. Und beim Stichwort Partizipation ist sich eigentlich die Medienpädagogik einig, dass es wichtig ist, mit Kindern gemeinsam zu diskutieren, welche Regeln gelten sollen, wo vielleicht Grenzen gesetzt werden, was ermöglicht werden kann. Da gibt es beispielsweise eine Seite, die heißt mediennutzungsvertrag.de. Davon kann man sich inspirieren lassen oder auch den ganzen Vertrag machen. Wichtig ist eigentlich der Austausch darüber. Dazu zählt vielleicht auch, im Blick zu haben, dass es beispielsweise nicht immer nur die Zeit ist, die im Fokus steht. Also Sie haben ja gerade auch eher nach den Inhalten gefragt. Die Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist hinsichtlich der Zeit. Also wie lange dürfen Kinder schauen? Was tut ihnen in welchem Alter gut? Und hier muss man ganz klar sagen, das Wichtigste ist, dass Kinder jetzt nicht andere Entwicklungsaufgaben vernachlässigen. Also gerade bei jüngeren Kindern sind natürlich andere Themen für sie noch wesentlich bedeutsamer. Aber sie können natürlich auch viel aus Medien herausziehen, beispielsweise bezüglich MedienheldInnenfiguren, also wie sich diese gegenüber anderen Verhaltens bekommen, Antworten auf entwicklungsbezogene, problembezogene Themen, an denen sie sich gegebenenfalls orientieren können. Das heißt, viel wichtiger als jetzt auf die konkrete Zeit zu schauen, ist, sich die Inhalte nochmal genau zusammen anschauen. Und hier gibt es natürlich Empfehlungen, also wir haben vom Kinder- und Jugendmedienschutz Altersfreigaben, die eben sagen, bestimmte Inhalte sind erst ab einem bestimmten Alter freigegeben, weil sie sonst gegebenenfalls entwicklungsbeeinträchtigend sein können. Das ist auch nicht unwichtig, darauf zu achten, also auch noch bei älteren Kindern, beispielsweise auch beim Thema Gaming oder ähnliches. Aber das sind auch keine pädagogischen Empfehlungen, also dass bestimmte Inhalte jetzt definitiv, wenn sie ab 6 sind, für alle 6-Jährigen geeignet sind, sondern auch hier ist es wichtig, gerade auch vielleicht bei Inhalten, wo man sich nicht ganz sicher ist, die gemeinsam anzuschauen, Kinder da zu begleiten oder ihnen zumindest auch anzubieten, immer als Ansprechperson da zu sein. Und natürlich ist es jetzt gerade bei den jüngeren Kindern auch wichtig, sie vor ja, negativen Inhalten zu schützen. Also gerade wenn sie auch erste Schritte im Internet machen, kann es eben sein, dass sie bestimmte Suchbegriffe eingeben und auf ganz anderen Seiten landen, als sie das eigentlich möchten. Da kann es natürlich auch hilfreich sein, beispielsweise über eine bestimmte, über einen technischen Kinder- und Jugendmedienschutz, über eine bestimmte Familieneinstellung oder so am Smartphone, ja, da Einstellungen vorzunehmen, die das eben unterbinden können. Aber auch hier ist irgendwann so eine Halbwertszeit erreicht. Kinder möchten dann einfach auch mehr Freiräume haben. Und da ist es so ein bisschen wie beim Straßenverkehr. Am Anfang geht man akribisch mit den Kindern über die Ampel, über den Zebrastreifen, hält sie an der Hand. Dann irgendwann lässt man sie das vielleicht alleine unter Beobachtung machen. Aber sie werden dann irgendwann alleine über die Straße gehen und sie werden nicht immer warten, bis die Ampel grün ist. Und das muss man eben als Erwachsene auch aushalten können und wie gesagt, wenn irgendwie was vorgefallen ist, da entsprechend dann eben auch sie dabei unterstützen. Im späteren Alter, also vor allen Dingen bei Jugendlichen, die auch dann ganz autonom und eigenständig Kontakte im Netz angehen, kommen nochmal ganz neue Herausforderungen hinzu. Unter Umständen gibt es da eben auch die Möglichkeit, dass Personen mit ihnen Kontakt aufnehmen, gegebenenfalls auch mit einem sexuellen Interesse dahinter, das nennt man Cyber-Grooming, und sich mit ihnen treffen möchten, gegebenenfalls auch ohne, dass die Kinder eben wissen, dass sich da jetzt Erwachsene oder ältere Personen oder Personen mit einem bestimmten Interesse dahinter verbergen. Das ist natürlich eine große Gefahr, eine große Herausforderung, wo es eben auch wichtig ist, mit Kindern im vertrauensvollen Verhältnis zu bleiben, also jetzt ihnen nicht direkt Strafen anzudrohen oder nicht direkt ja, sie zu verurteilen, sondern immer diese Tür, sich mit den Eltern zu besprechen, offen zu lassen. Was wir vor allen Dingen in den letzten Jahren beobachten können, ist, dass Kinder im Netz auch mit extremistischen oder auch demokratiefeindlichen Inhalten konfrontiert werden, die häufig sehr ja, jugendaffin aufbereitet sind. Auch das sind natürlich Themen, die ganz wichtig sind, sie ja, darauf vorzubereiten. Und das ist vielleicht auch was, wo gerade im Jugendalter nicht nur das Elternhaus mehr so stark entscheidend ist, sondern wo wir eben über das Elternhaus hinaus auch ganz klar Medienbildungsangebote benötigen, die ja, Jugendliche darin stärken, solche Inhalte zu verstehen, sie auch ja, richtig einschätzen zu können und hier eben diesen auch souverän zu begegnen.
Das ist ja jetzt schon eine ganz gute Überleitung zu dem Thema. Sie haben das Thema Angebote angesprochen. Welche Angebote kann denn da vielleicht auch Kirche bieten, um jetzt Medienbildung zu schaffen, aber vielleicht auch Medienkompetenz aufzubauen? Einerseits jetzt auch im Hinblick auf Jugendliche, die Sie gerade angesprochen haben, aber vielleicht auch im Hinblick auf junge Familien.
Ich würde vielleicht mit den Jugendlichen starten. Kirche hat natürlich viele Möglichkeiten, innerhalb von vertrauensvollen Settings Jugendlichen zu begegnen. Also wenn man an Jugendgruppen denkt, wenn man an Ferien, Freizeiten und Ähnliches denkt, wenn man an die KonfirmandInnenarbeit denkt, das sind ja alles, das sind alles Möglichkeiten, wo auch eine, in der Regel ja auch schon eine vertrauensvolle Beziehungsarbeit vorangegangen ist. Das heißt, hier entstehen Räume, wo junge Menschen sich eben auch nochmal außerhalb jetzt einem klassischen Bewertungssystem, wie jetzt in der Schule oder aber auch vielleicht außerhalb der Familie, wo sie sich halt logischerweise im Jugendalter auch beginnen abzulösen, wo sie sich hinwenden können mit ihren Fragen. Und insofern ist es eben ja, sehr gut möglich, hier auch Medienbildungsangebote zu platzieren. Und das kann jetzt beispielsweise über Filmbildung passieren, aber beispielsweise auch über aktive Medienarbeit. Aktive Medienarbeit ist eine Methode der Medienpädagogik, bei der es darum geht, dass Menschen unterschiedlichen Alters, aber eben besonders auch Kinder und Jugendliche, dazu befähigt werden, unterstützt werden, auch angeregt werden, motiviert werden, selbst Medien zu produzieren. Und das kann beispielsweise ein Podcast-Projekt sein, das kann beispielsweise mit Stop-Motion-Trickfilm-Technik sein, das kann auch im Themenbereich irgendwie Game Design sein, das kann ein Comic-Projekt, Graphic-Novel-Projekt sein, also ganz, ganz unterschiedliche Medienproduktionen sind da denkbar. Und das Spannende daran ist eben einerseits, dass es eine sehr jugendaffine Methode ist, also dass junge Menschen eben sehr gerne sich ja auch über Medien ausdrücken, dass es aber auch eine Methode ist, mit der nicht unbedingt jetzt das Thema Sprache so im Vordergrund stehen muss, sondern Jugendliche, die vielleicht an der Stelle auch etwas Schwierigkeiten haben oder auch Einschränkungen haben, sich trotzdem mit einbringen können, wenn es eben um das bildbasierte Arbeiten geht. Und es können eben ganz vielfältige Themen, die eben auch für Kirche relevant sind, aufgegriffen werden. Das kann vom Thema Freundschaft gehen, über das Thema Frieden, über das Thema Diskriminierungsfreiheit, Inklusion und so weiter. Also ganz viele Bereiche, die eben auch ohnehin in der kirchlichen Vermittlungsarbeit eine Bedeutung spielen, können hier angesprochen werden. Und in der Regel wird es ohnehin auch im Team produziert. Das heißt, wir haben eben auch den positiven Effekt, dass Gruppen auch entsprechend gestärkt werden können und dass am Ende ein Produkt entsteht, was wiederum anderen gezeigt werden kann. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Moment, wo junge Menschen eben auch Teilhabe erfahren und Rückmeldung bekommen und mit ihren Themen vielleicht auch wirksam werden können und eben für andere dann entsprechend auch Vorbilder sein können.
Das stärkt ja auch ganz toll die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein, was ja auch nicht schlecht ist.
Absolut, genau. Und wir wissen eben, dass wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie eben teilhaben können an etwas, dass sie ein aktiver Teil der Gesellschaft oder einer Gemeinschaft sind, dass das eben auch wiederum so ganz große Werte wie Demokratieförderung und so weiter eben auch mit tangiert. Das heißt, wir schaffen das eben auch über solche Methoden, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, unser Zusammenleben zu stärken. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal andere Zielgruppen anschauen, also beispielsweise Kinder oder junge Familien, dann haben wir hier eben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich denke jetzt an die klassische Familienbildung oder aber greife jetzt mal Kirche Kunterbunt heraus. Das ist ja ein Familiengottesdienstformat, was aktuell auch sehr beliebt ist und in vielen Gemeinden aufgegriffen wird. Die Kirche Kunterbunt hat ja immer eine Aktivzeit, in der bestimmte Stationen themenspezifisch angeboten werden. Und da kann ich jetzt auch aus eigener Praxis sagen, dass sich hier auch ganz wunderbar Medienbildungsthemen platzieren lassen und eben auf eine ganz niederschwellige Art und Weise man junge Familien dazu anregen kann, über Medien ins Gespräch zu kommen. Also ich habe selbst beispielsweise meine Greenscreen-Station angeboten. Und bei Greenscreen ist es ja so, dass die grünen Elemente im Hintergrund quasi ersetzt werden können durch ein Bild. Und dann kann man beispielsweise bestimmte Wünsche oder Träume realisieren, wie mit Delfinen schwimmen oder im kalten Winter trotzdem am Sommerstrand liegen und darüber ins Gespräch kommen, also was denn jetzt gerade eigentlich die Wünsche sind, die uns bewegen und warum das so wichtig ist, dass wir, warum die für uns wichtig sind und gleichzeitig aber eben auch über diese Methode des Greenscreens ja auch reflektieren, dass wir auch ein bisschen tricksen können mit Medien. Also ich möchte nicht manipulieren sagen, aber wir können eben doch auch bestimmte einen Anschein erwecken, der vielleicht auch gar nicht in der Form so da ist. Oder ich habe bei einer Station kleine Taschenlampen mit LED-Dioden und Batterien und so gebastelt. Da ging es um das Thema Licht in der Dunkelheit, so St. Martin war das. Und auch hier gab es eben die Möglichkeit, auch schon mit wirklich kleinen Kindern, das ist eine Methode, die kann man auch schon im Kindergarten anwenden, und ihren Eltern, die sie natürlich da dann auch dabei unterstützt haben, ins Gespräch zu kommen, wie dann auch am Ende des Tages digitale Geräte zum Beispiel funktionieren, dass wir diese Batterie brauchen, um dann so ein elektrisches Licht zu schaffen. Ja, und viele andere Dinge eben auch. Also hier haben wir wirklich die Möglichkeit, ohne jetzt ohne eine Einladung auszusprechen, wir machen ein Medienbildungsangebot, trotzdem eben ganz niederschwellig Medienbildungsarbeit zu machen. Was ganz wichtig ist, ist eben, dass Kirche auch den Auftrag hat und auch wahrnimmt, auch hochbelastete Familien zu erreichen. Das war ja auch eine Erkenntnis der Studie von Johanna Possinger zum Thema Familienbildung in der Kirche. Also Familien mit beispielsweise nur einem Elternteil, Familien mit Flucht- und Armutserfahrung. Und auch hier ist es eben notwendig, dass man sich auch immer gut überlegt, wie man die Ansprache findet. Also dass man eben nicht mit den Risiken im Vordergrund quasi argumentiert oder auch nicht den Anschein erweckt, vielleicht irgendwie eine Medienpraxis oder eine Medienerziehung bewerten zu wollen, sondern eben einen offenen Rahmen schafft, um sich über diese Themen auszutauschen.
Ja, vielen Dank für Ihre ausführlichen Rückmeldungen und Tipps und auch ganz praktischen Beispiele. Ich denke, da ist bestimmt auch viel dabei, was man einfach vielleicht im besten Fall direkt umsetzen kann. Ja, und wo auch einfach jeder so ein bisschen was für sich mitnehmen kann, wenn man da rausgeht. Vielen Dank, dass Sie bei uns Gast waren und vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ihr könnt jederzeit Anliegen oder auch Wünsche per E-Mail an info@kbwlb.de schicken und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!